Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, bei dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute unterhalten wir uns noch einmal über das Thema des Risikos. In der vergangenen Folge hatten wir ja bereits ein wenig darüber philosophiert, wie sich riskantes Verhalten in unserer Gesellschaft äußert. Und heute wollen wir uns die psychologischen Ursachen dafür nochmal etwas genauer anschauen. Ein Beispiel, auf das wir uns in der letzten Episode aufgrund der Anregung eines Hörers bezogen hatten, waren ja Risikosportarten, wie Paragliden, Basejumping oder ähnliches. Nun ist natürlich speziell unter Jugendlichen das tatsächliche Ausüben gewisser Sportarten aus diesem Spektrum bereits finanziell kaum möglich. Daher herrscht zwar ein gewisses Interesse dafür vor und das wird auch zur Selbstinszenierung durch entsprechende Kleidung oder durch modische Accessoires genutzt, aber die tatsächliche eigene Aktivität geht dann doch häufig in andere Richtungen. Noch vor 10 bis 15 Jahren waren das Dinge wie S-Bahn-Surfen und heute ist es Roofing oder Rooftopping. Also das Herumklettern auf den Dächern von Hochhäusern oder Türmen und natürlich mit der allzeit präsenten Handycam oder GoPro griffbereit, um das Ganze sofort bei Facebook, Snapchat, Instagram oder auf dem eigenen YouTube-Kanal zu streamen. Und damit wird so ein selbstdarstellerisch-narzisstisches Verhalten über die sozialen Medien auch schnell zum Hype und zum Vorbild. Und populäre Fernsehformate wie Jackass haben seinerzeit ihren Teil zur heutigen Popularität von solchen Verhaltensmustern beigetragen. Wenn man sich die Funktion von Risikoverhalten aus einer psychologischen Perspektive anschaut, dann unterscheidet man da zwischen sogenannten telischen und paratelischen Zielen. Telische Ziele dienen immer dem Erreichen eines bestimmten Zwecks. Ich akzeptiere also ein Risiko, weil ich mir davon ein ganz bestimmtes Ergebnis erhoffe. Paratelische Ziele dienen im Gegensatz dazu der Tätigkeit an sich. Es geht also um die riskante Aktivität um ihrer selbst willen. Warum ist das nun interessant? Nun, wer in der Spielbank oder beim Online-Poker nicht um des Spielens willen dabei ist, das wäre paratelisch, sondern in erster Linie wegen konkreter erhoffter Gewinne. Der geht zwar vielleicht ebenso ein Risiko ein, tut das aber möglichst rational planend und unter Vermeidung einer gesteigerten Erregung, weil die nämlich, diese Erregung, die Zielerreichung eher behindern könnte. Spiele ich hingegen um des Spielens willen und des Thrills, dann ist das natürlich anders. Jetzt steht genau diese Erregung und der damit verbundene Kick im Vordergrund. Und die Risiken, die ich eingehe, die sind nicht dadurch limitiert, was ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, sondern sie sind im Prinzip nur durch meine eigene Reizschwelle begrenzt. Die Frage ist also, wie groß muss der Kick sein, damit ich mich lebendig fühle? Dazu kommen wir aber gleich nochmal etwas intensiver. Jedenfalls gibt es an dieser Stelle häufig ganz ungünstige Zusammenhänge mit den eigenen Defiziten. Denn so ein paratelisches Risikoverhalten kann auch eine Kompensationsfunktion haben. Das bedeutet, je größer meine Defizite in dem einen Bereich sind, desto größer mag auch meine Risikobereitschaft zur Kompensation in einem anderen Bereich sein. Die Suche nach Anerkennung, Bestätigung und Aufmerksamkeit durch andere, die ich sonst nicht erhalte, kommt möglicherweise noch hinzu. Nähern wir uns hier vielleicht dem Risikoverhalten mancher Autofahrer an? Ist riskantes Fahrverhalten vielleicht oftmals eine Kompensation von Defiziten in anderen Bereichen? Defiziten, an denen zu arbeiten möglicherweise einfach zu schwer erscheint? Vielleicht. In unserem Podcast zum Thema Glauben oder Wissen hatten wir ja bereits über das menschliche Kontrollbedürfnis gesprochen. Darüber, dass jeder von uns Kontrolle über möglichst viele Bereiche seines Lebens haben möchte. Und je weniger ein Mensch tatsächlich Kontrolle hat, desto größer ist natürlich sein Bedürfnis danach. Und wenn ich schon nichts kontrollieren kann, vielleicht als Minderjähriger altersbedingt oder aufgrund gesellschaftlicher oder beruflicher Beschränkungen, ja, dann kann ich immerhin noch versuchen, meine eigenen Grenzen auszutesten, um mich damit gleichzeitig aufzuwerten. Vor mir selbst, aber auch vor meiner Peer Group oder, ermöglicht durch die sozialen Medien, sogar vor der Gesellschaft als Ganzes. Potenziell vor der ganzen Welt. Allerdings geht der Wunsch nach dem Erleben und Erfahren von Kontrolle auch häufig mit einem fehlerhaften Selbstbild einher. Gerne auch mit einer maßlosen Selbstüberschätzung. Das haben wir ja bereits im Podcast Der ungebildete Gelehrte über den Dunning-Kruger-Effekt festgestellt. Und wenn die eigenen Fähigkeiten und damit die wirkliche Selbstkontrolle überschätzt wird, wird jedes Risikoverhalten natürlich sofort noch riskanter. Eben weil die eigenen Grenzen gar nicht gesehen werden. Gerade in Gruppen und vor dem Hintergrund von Gruppenzwängen steigt die Problematik oftmals noch zusätzlich. Denn der Umstand, dass es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen gibt, bedeutet natürlich eines. Etwas, das für den einen eine wirklich sichere Sache ist, weil er die Situation objektiv unter Kontrolle hat, kann für einen anderen absolut tödlich und vollkommen unkontrollierbar sein. Ich selbst bin beispielsweise Skilehrer und fahre sicher nicht schlecht, aber wer mal versucht hat, in Kitzbühel wie beim berühmten Hahnenkammrennen die legendäre Streif im Schuss runterzufahren, der wird sehr schnell merken, dass das selbst für wirklich gute Skifahrer in der Fahrlinie, die die Profis benutzen, echt lebensgefährlich ist. Und dennoch werden eben auch solche Risiken gesucht, um aus dem Alltag auszubrechen, um sich vor anderen zu profilieren, um sich selbst zu beweisen, aus Langeweile oder um sich durch den Kick, wie erwähnt, lebendig zu fühlen. Was auch immer das konkret bedeutet. Der amerikanische Psychologe Marvin Zuckerman hat in diesem Zusammenhang als individuelles und charakteristisches Persönlichkeitsmerkmal ein Sensation Seeking definiert. Also das Suchen nach Abwechslung und neuen Erlebnissen, um immer wieder Spannungsreize zu erleben. Die Idee dabei ist, dass es für jeden Menschen ein optimales Erregungsniveau gibt, bei dem er sich eben wohlfühlt. Und über das Aufsuchen oder Vermeiden von entsprechenden Reizen kann dieses Erregungsniveau reguliert werden. Und nun gibt es einfach Menschen, deren natürliches, grundlegendes Erregungsniveau ohnehin sehr hoch ist. Die brauchen nicht noch mehr Aufregung und sind froh, wenn alles in geregelten Bahnen läuft. Aber es gibt eben auch die, deren grundlegendes Erregungsniveau sehr niedrig ist. Und die brauchen daher aufregende Reize. Und solche Menschen bezeichnet man dann eben auch als Sensation Seeker. Und diese Sensation Seeker haben also den Drang zur Beseitigung ihrer gefühlten Erregungsarmut, also tendenzieller Langeweile. Und das kann als Motiv für Risikoverhalten angesehen werden. Und damit das funktioniert, werden je nachdem hohe körperliche Anstrengungen, finanzielle, soziale, manchmal sogar illegale Risiken in Kauf genommen, alles was hilft. Und all das letztlich, damit es zu den Hormon- und Neurotransmitterausschüttungen kommt, die unsere Glücksgefühle hervorrufen. Endorphine, Oxytocin, Dopamin und Serotonin kennen wir alles aus unserem Podcast Was ist Glück? Was systematisch ganz spannend ist, wenn du dir mal die Menschen um dich herum anschaust in deiner Umgebung, das ist eine Unterteilung, die Zuckerman für die Sensation Seeker vorgenommen hat, beziehungsweise für die Ausrichtung und Ziele ihres Verhaltens. Da seht ihr nämlich genau vier Perspektiven oder Dimensionen des Sensation Seekings. Da ist zum Beispiel das, was er Boredom Susceptibility, Anfälligkeit für Langeweile nennt. Eine starke generelle Abneigung gegenüber Langeweile und eine Tendenz zur Unruhe, wenn keine Abwechslung in Sicht ist. Menschen, die davon geprägt sind, fühlen sich auch schnell von wiederholenden Erfahrungen wie Routinetätigkeiten oder monotonen Situationen extrem belastet. Die werden dann schnell auffällig ruhelos und suchen nach Auswegen aus entsprechenden Situationen. Der zweite Typ nach Zuckerman nennt sich Disinhibition Seeking. Das lässt sich wohl am ehesten mit Enthemmung übersetzen. Das betrifft Menschen, die ständig nach Abwechslung durch soziale Stimulation suchen. Das können Partys sein, regelmäßige Saufgelage mit Freunden, aber auch Promiskuität. Also wenn der Kick in ständig wechselnden Geschlechtspartnern gesucht wird. Experience Seeking als drittes beschreibt dann das Verhalten von Menschen, die sich Abwechslung durch einen besonders unkonventionellen Lebensstil versprechen. Das können zum Beispiel Menschen sein, die möglichst oft und viel verreisen, selbst wenn dadurch die Lebensqualität zu Hause am Minimum ist. Ja, und letztlich gibt es dann noch das Thrill and Adventure Seeking, also körperlich riskante Aktivitäten. Und da sind wir dann beispielsweise natürlich wieder bei Risiko- und Extremsportarten angelangt. Wenn du nun Menschen kennst, die regelmäßig dazu neigen, irgendwie den besonderen Kick zu suchen, dann wirst du diese Personen oder vielleicht sogar dich selbst wahrscheinlich gut zu einer oder gleich mehreren dieser vier Eigenschaften zuordnen können. Boredom Susceptibility, also Anfälligkeit für Langeweile. Disinhibition Seeking, also eine gewisse soziale Enthemmung. Experience Seeking, wenn es um eine auffallend unkonventionelle Lebensweise geht. Oder das unmittelbare Thrill and Adventure Seeking, wenn der Kick in körperlich riskanten Aktivitäten gesucht wird. Wir hatten im Zusammenhang mit unserem Podcast über deine Einzigartigkeit ja bereits die bekannte Nature or Nurture bzw. Anlage-Umwelt-Diskussion angesprochen. Also, was haben wir in den Genen und was bzw. wie viel haben wir erlernt oder in welchem Maße prägt uns die Umwelt? Naja, und wenn es um unsere Neigung zu mehr oder weniger riskantem Verhalten geht, ist das natürlich das Gleiche. Wir haben eine gewisse genetische Veranlagung, die sich in einer mehr oder weniger starken Dynamik bestimmter Hormon- oder Neurotransmitterhaushalte äußert. Und natürlich sind wir auch zu einem großen Teil Produkt unserer Umwelt. Und zusätzlich spielen dann auch situative Einflussgrößen eine entscheidende Rolle. Wenn es also um die konkrete Motivation zu einem Verhalten in einem ganz bestimmten Moment geht. Wir sind eben alle anders. Auch hier, individuell und einzigartig. Der eine liebt die Ruhe und die Routine und der andere wird schon unruhig, wenn er nur an Ruhe denkt. Was beim einen den Adrenalinspiegel bis unter die Haarwurzeln steigen lässt, lässt den anderen kühl wie die sprichwörtliche Hundeschnauze. Aber letztlich zeigt sich doch auch in dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt irgendwie die Schönheit des Lebens, nicht wahr? Tja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Doppelfolge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein zum Thema Risiko vielleicht wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!